Guten Morgen von meiner Seite her. Ich möchte mich kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Anne-Rose Tinter. Ich bin Teil des Leitungsteams dieser Gemeinde. Und mein Thema ist heute echte Freunde. Die Anna hat ja in ihrer letzten Predigt, die gerade schon erwähnt worden ist, Zweisam statt Einsam, eine Predigtreihe gestartet zu dem Thema Beziehungen. Und ich darf das heute fortsetzen, eben mit diesem Thema Freundschaft, echte Freunde. Da kann man die Folie 1 einblenden. Also echte Freunde sind ein Geschenk Gottes und langjährige Freunde ganz besonders. Und ich möchte jetzt in den nächsten 30 Minuten mit euch anschauen, was zeichnet echte Freunde aus? Wie kann man mit Enttäuschungen umgehen? Woran kann das liegen, wenn eine Freundschaft nicht gelingt? Und zum Schluss schauen wir nur ein Beispiel aus Gottes Wort an. Ein bisschen Statistik zum Anfang, das habe ich von einem Dr. Wolfgang Krüger, der ist Psychotherapeut und Autor. Der sagt, gute, tiefe Freundschaften kann man maximal mit 3 Personen pflegen. Darüber hinaus pflegen wir ca. 12 Durchschnittsfreundschaften. Das sind Menschen, die man zum Beispiel zum Geburtstag einlädt oder einfach die ein bisschen mehr von euch wisset. Alles andere sind Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen. Noch ein Wort zum Thema Lebensalter und Freundschaft. Mit Anfang 20 hat man die meisten Freundschaften. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es, neue Freundschaften zu finden, da das Beziehungsgefüge bereits fest ist. Außerdem verfügt man bereits über Enttäuschungen und wird deshalb eventuell vorsichtiger. Aber je älter man ist, desto qualitativ besser werden die Freundschaften. Auch aufgrund der Länge der Zeit und die gemeinsamen Erlebnisse. Lasst uns jetzt anschauen, was echte Freunde auszeichnet. Und ich möchte hier von meinen persönlichen Erfahrungen erzähle. Ich habe viele langjährige Freundschaften, aber eine beste Freundin. Also wir sind fast 50 Jahre befreundet und sind damals in der Krankenpflegeschule den Nachnamen nach alphabetisch ins Zweierzimmer eingeteilt worden und musste 2 Jahre zusammen aushalten. Also das schult die Sozialkompetenz. Also wir haben es ausgehalten und haben dann insgesamt nur 6,5 Jahre zusammen oder nebeneinander gewohnt. Und obwohl wir ganz verschiedene Lebenskonzepte hatten, hat unsere Verbindung gehalten. Ich konnte trotz meiner Einschränkungen beruflich erfolgreich sein, das hat der Herr so geschenkt, und sie hat 5 Söhne großgezogen. Und jetzt meine persönlichen Erfahrungen, da spreche ich natürlich als Frau, und hoffe, dass ihr Männer trotzdem was mitnehmen könnt. Also, was zeichnet eine Freundin aus? Also, das Erste ist, sie mag mich. Und wenn ich mal wieder den Eindruck habe, dass die ganze Welt gegen mich ist, was natürlich so nicht stimmt, und ich fühle, dass sie mich versteht und für mich ist, dann ist alles schon halb so schlimm. Sie ist vertrauenswürdig. Und sie ist verschwiegen. Das, was ich ihr anvertraue, das behält sie für sich. Ich kann mich auf sie verlassen. Auch in schwierigen Zeiten ist sie für mich da. Und daher ist sie sehr kostbar. Es gibt ja ein Sprichwort, Freunde in der Not gehen 1000 auf ein Lot. Die Bibel meint dazu in Sprüche 18, Vers 24, und da könnte eine Folie kommen, die nächste. Sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Also das trifft für mich Gott sei Dank nur bedingt zu. Ich habe zusätzlich auch einen Bruder, der zu mir hält. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Und es ist so wichtig, Beziehungen zu pflegen, wenn es einem gut geht. Weil dann ist jemand da, wenn es einem schlecht geht und man jemanden braucht. Und es gibt für mich ein paar ganz wenige Menschen, bei denen gehe ich immer ans Telefon, auch wenn ich ansonsten absolute Ruhe brauche. Für diese Menschen bin ich immer da. Und wenn das Gegenüber jetzt kein akutes Problem hat, da kann man immer noch vorschlagen, dass man sich dann vielleicht ein anderes Mal unterhält. Bei ihr, also bei meiner besten Freundin, kann ich sein, wie ich bin. Das heißt, ich brauche mich nicht zu verstellen. Sie kennt auch meine dunkle Seite und nützt sie nicht aus. Sie verurteilt mich nicht. Wenn ich schimpfe oder meinem Ärger freien Lauf lasse, dann weiß sie, dass ich auch schöne Seite habe. Und es gilt gleichermaßen für die Person, über die ich mich beklage. Auch die Person ist nicht nur Bösewicht, sie hat wie auch jeder andere auch ihre gute Seite. Also für mich ist es wichtig, so einen Gesprächsort zu haben, der Entsorgung. Eine Toilette für den Seelenmüll. Und ich stelle mir das so vor, der Dreck aus der Seele muss raus, sonst zerfrisst er einen innerlich. Dann muss er entsorgt werden und wenn der Ärger raus ist, dann drückt man die Wasserspülung, weg damit. Und es ist so hilfreich, wenn man da jemand hat, der das mit einem teilen kann. Meine beste Freundin, die meint, was sie sagt. Das heißt, sie ist eindeutig. Jesus sagt dazu in Matthäus 5, Vers 37, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Und da ist natürlich nicht damit gemeint, dass man recht einsilbig sein soll. Es ist damit gemeint, dass wenn man ja sagt, auch da dazu steht. Nichts ist entlastender in einer Freundschaft, als wenn Ehrlichkeit besteht. Beispiel. In einer Freundschaft basiert vieles auf Kompromisse. Das ist notwendig, dass beiderseitige Bedürfnisse beachtet werden können. Es kann sein, dass die Bedürfnisse einer der beiden einmal besser berücksichtigt als die der andere. Wenn sich die andere dann darauf einlässt und ihr zuliebe zurücksteckt, dann sollte sie das auch mit guter Laune mittragen. Und nicht mürrisch sein, weil jetzt ihre Bedürfnisse zurückgesteckt hat. Schönes Beispiel von der Petra vorher. Diese Freundin ist da drauf eingegangen und war nicht sauer, dass sie jetzt nicht in den Sport konnte, sondern sie hat es gerne gemacht. Meine beste Freundin, die darf mich kritisieren und auf meine Schwachpunkte hinweisen. Und wenn sie eine echte Freundin ist, dann macht sie das liebevoll. Wir können zusammen Spaß haben, gemeinsam schönes Unternehmen, auch die Leichtigkeit des Lebens zusammen genießen. Wir helfen uns auch ganz praktisch in schwierigen Zeiten. Und wenn sie Christin ist, können wir auch füreinander beten. Wie ihr seht, ist das ein ganz hoher Maßstab. Im Grunde genommen ist das hier beschrieben, wie Gottes Charakter ist, den uns Jesus vorgelebt hat. Und wir sind nun mal alle Menschen mit Stärke und Schwäche, das heißt, wir versagen und enttäuschen andere oder erleben selber Enttäuschungen. Lasst uns nun anschauen als nächster Punkt, wie man mit Enttäuschungen konstruktiv umgehen kann. Philia, so heißt die Freundesliebe, die basiert auf gegenseitiger Anerkennung. Jetzt kann es mal sein, dass einer der beiden Freunde sich missverstanden fühlt. Vielleicht befürchtet einer, dass das Vertrauen verletzt wurde oder dass die Verschwiegenheit nicht gewahrt blieb. Kurz gesagt, eine Verletzung hat stattgefunden. Das Wichtigste ist, dass man im Gespräch bleibt, Verletzungen anspricht. Wir machen alle Fehler. Einer sagt was Unbedachtes, das den anderen verletzt. Die meiste Verletzungen geschehen ja unabsichtlich. Manchmal kennt man die wunde Stelle der anderen Person auch nicht und tritt in ein Fettnäpfchen. Wenn das nicht möglich ist, die Situation zu klären, könnte man auch eine dritte Person dazu nehmen. die das Ganze moderiert. Wenn die jeweilige Sichtweise des Konflikts auf den Tisch kommt, dann kommt der Schritt der Vergebung. Vergebung ist Gottes Reparaturprogramm für Beziehungen. Das wäre jetzt Folie 3. Im Vater unser bete mir ja und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das können wir lesen in Matthäus 6, Vers 12. Vergebung heißt, zukünftig werde ich auf Rachegedanken, auf Vorhaltungen und auf Selbstmitleid verzichten. Und das bedarf einer Entscheidung und manchmal auch mehrere hintereinander. Und meistens brauchen die Gefühle dann nur Zeit, um nachzukommen. Freundschaften verändert sich im Laufe der Zeit. Mal ist man sich emotional leer, mal empfindet man Abstand. Das ist normal. Manche Freundschaften werden lockerer oder endet, wenn das Thema wegfällt, das die Freunde verbunden hat. Ein paar Beispiele. Gemeinsame Konflikte mit einem Dritten, die verbindet. Jetzt ist es so, dass einer der beiden Freunde den Konflikt lösen kann. Das kann sogar als Verrat verstanden werden, obwohl es doch eigentlich positiv ist. Oder beide Freunde erleben eine Trennung und es kann sogar der Grund für die Freundschaft sein. Da ist jemand, der denselben Verlust erlebt hat wie man selbst. Man fühlt sich verstanden. Doch plötzlich hat einer der beiden Freunde ein neuer Partner, eine neue Partnerin. Das verbindende Element ist verschwunden. Oder anderes Beispiel. Einer der beiden Freunde verliert das Interesse an dem gemeinsamen Hobby oder hat einfach keine Zeit mehr dazu. Dann können Freundschaften auch auslaufen. Sicher gibt es noch viele Beispiele. Und manche Freundschaften, die laufen einfach aus, ohne dass ein Konflikt da war. Vielleicht ist es beide Freunde einfach nicht mehr so wichtig. Vielleicht wurde neue Freundschaft im Laufe der Zeit geschlossen und es ist einfach nicht mehr genügend Zeit da. Wie kann man jetzt damit umgehen, wenn Freundschaften zerbrechen, obwohl man sie eigentlich gerne weitergeführt hätte? Zum Beispiel, wenn die zerbrechen, wenn der Konflikt nicht gelöst werden kann, wenn keine Vergebung möglich ist. Wenn das eine tiefe, langjährige Freundschaft war, die zerbrochen ist, dann ist vielleicht sogar ein Trauerprozess nötig. Es hat ja ein Verlust stattgefunden. Dazu gehört es auch, den Schmerz zuzulassen. Auch Wut und Ärger brauchen ihren Platz. Am Ende von solchem Prozess steht die innere Versöhnung. Ich lasse los, was nicht mehr möglich ist. Da benutze ich gern das Bild von der Autobahn. Zwei Spuren sind gemeinsam gelaufen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber was ich tun kann, ich sorge dafür, dass meine Fahrbahn freigeräumt ist und ich weitergehen kann. Was der andere mit seiner Fahrbahn macht, liegt nicht in meiner Macht. Wie kann das geschehen, die eigene Fahrbahn freizuräumen? Das heißt, ich schaue meinen Anteil am Scheitern der Freundschaft an und bitte Gott um Vergebung. Und ich vergebe auch einseitig der betreffenden Person. Eine gelungene Verarbeitung erkennt man daran, dass man auf die gemeinsame Zeit differenziert zurückschauen kann. Am Anfang von dem Prozess sieht man fast nur das Negative, die Verletzungen, die Enttäuschungen, das Fehlverhalten von dem anderen. Differenziert zurückzuschauen heißt, ich sehe ohne Groll auf das Negative. Darüber breitet sich durch die Vergebung Gottes Friede. Und ich sehe dankbar auf das Schöne, was gewesen ist, und das lasse ich mir nicht rauben. Oft ist es so, dass man nur noch das Negative sieht und der Feind einfach das Kostbare der jeweiligen Beziehung dann raubt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das nicht zulässt. Was bedeutet das für die Zukunft, für neue Freundschaften? Philia, wie gesagt, heißt Freundesliebe und zu lieben ist immer ein Wagnis. Man macht sich verletzlich. Nach einer Enttäuschung kann man sich natürlich in sein Schneckenhaus zurückziehen. Dann trifft man aber meist unbewusst die Entscheidung, vielleicht einsam zu sein und zu bleiben. Man kann auch vielleicht nach einer Zeit des Abstands und der Verarbeitung eine Entscheidung treffen, dass man sich wieder auf Freundschaft einlassen will. Damit nimmt man das Risiko in Kauf, vielleicht wieder verletzt zu werden. Aber so ist halt das Leben. Lasst uns jetzt ansehen, woran es liegt, wenn eine Freundschaft nicht gelingt. In der Freundschaft ist wichtig, dass Geber und Nehmer ausgeglichen sind. Es gibt ja so dieses Sprichwort, wenn du einen Freund suchst, dann sei ein Freund. Das heißt, du kannst nur das erwarten, was du auch selber bereit bist zu geben. Oder biblisch gesprochen, könnte jetzt die Folie 4 sein, im 1. Korinther 9, Vers 6 steht, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Oder Galater 6, Vers 9, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und das biblische Prinzip, das gilt auch, das Prinzip von Saat und Ernte, das gilt auch in Beziehungen. Freundschaft ist eine gleichwertige Beziehung. Das heißt, beide stehen auf gleicher Ebene und das gegenseitige Geben und Nehmen muss ausgeglichen sein. So, zum Verständnis ein paar Beispiele für ungleiche Beziehungen. Also ungleiche Beziehungen wären Arzt-Patient, Schüler-Lehrer, Therapeut oder Klient. Hier ist ganz klar, der eine gibt und der andere nimmt. Und der Ausgleich findet meistens finanziell statt. Das heißt, die Rolle ist klar definiert. Über die Wertigkeit von solchen Beziehungen ist damit nichts ausgesagt. Eine Freundschaft funktioniert auch dann, wenn situationsbedingt eine der beiden Personen über bestimmte Zeit mehr gibt als die andere. Zum Beispiel, jemand ist in einer Krise oder krank. Die Waage zwischen Geben und Nehmen heißt dann Hilfe gegen Dankbarkeit. Und das wird sich dann aber ausgleichen im Laufe der Zeit, wenn die Freundschaft gesund ist. Fazit, eine Freundschaft kann nur gelingen, wenn ich auch bereit bin zu investieren. Ungleiche Freundschaft. Eine Freundschaft kann dann nicht gelingen, wenn ich die andere Person auf ungute Art verehre. Ich möchte gerne Freundschaft mit einer Person, von der ich einen Vorteil erwarte, vielleicht aufgrund ihrer Stellung. Die Vorstellung ist, dass diese Freundschaft mich selbst irgendwie aufwerten würde. Oder diese Person hat etwas, was man selbst gern hätte, zum Beispiel Erfolg. In der Geschäftswelt oder in der Politik sind solche Freundschaften in Anführungsstriche häufig. Da macht man zum Beispiel unpassende Komplimente, man manipuliert, man stellt jemand auf ein Podest. Das mag der Person anfänglich vielleicht schmeicheln. Ich kann da nur zur Vorsicht raten. Je höher das Podest ist, desto tiefer kann der Absturz sein. Das ist ein Beispiel für ungleiche Freundschaft, die scheitern wird. Überhöhte Erwartungen. Es kann auch sein, dass jemand überhöhte Erwartungen an eine Freundschaft hat. Eine Freundin, ein Freund soll alle meine Bedürfnisse erfüllen und meine Defizite ausgleichen. Das wird zwar niemand so sagen, trotzdem kann die Erwartung unausgesprochen da sein. Eine solche Haltung überfordert jede Freundschaft und es bleiben ungute Gefühle zurück. Enttäuschung auf der einen Seite und das ungute Gefühl nicht zu genüge auf der anderen Seite. Das ist übrigens auch ein Phänomen in Partnerschaften. Hans Jeluschek ist ein Paartherapeut und Theologe aus Tübingen, der sagt, das, was die Menschen früher von Gott erwartet haben, erwartet sie heute vom Partner. Es gibt einen Platz in unserer Seele, der nur von Gott ausgefüllt werden kann. Und eine Sehnsucht in unserem Herz, die nur von Gott gestillt werden kann. Jede menschliche Beziehung wird damit überfordert. auch eine Freundschaft. Je besser meine Gottesbeziehung ist, desto heiler werden meine menschlichen Beziehungen sein. In der Psychologie gilt der Grundsatz, je höher dein Selbstwert, desto konfliktarmer deine Kommunikation. Also je selbstbewusster du bist, desto konfliktarmer ist deine Kommunikation. Geistlich ausgedrückt, je mehr du deine Identität in Christus lebst, desto weniger kannst du verletzt werden. Ich sage das nochmal, je mehr du in deiner Identität in Christus lebst, desto weniger kannst du verletzt werden. Warum ist es so? Wenn du dich als geliebtes Gotteskind weißt, bist du nimmer auf die Liebe und Anerkennung anderer angewiesen. Du kannst dich an der Liebe und Anerkennung anderer freuen, aber du bist nicht abhängig von ihr. Und wenn Gottes Liebe dich verändern darf, wirst du in seiner Gegenwart immer heiler werden. Eine gute Gottesbeziehung entlastet jede Partnerschaft und jede Freundschaft. Ein Frauenbeispiel: Wenn das nicht möglich ist, mit deinem Mann gemeinsam einen romantischen Liebesfilm anzuschauen, dann mach das halt mit deiner besten Freundin. Und wenn deine beste Freundin das auch nicht gefällt, dann hast du vielleicht nur andere Freundin, mit der du das machen kannst. Ein Männerbeispiel: Wenn deine Frau dein Fahrradhobby nicht teilt, dann mach halt die Tour mit deinem besten Freund. Das ist vielleicht sowieso besser, weil der eher mit deinem Tempo mithalten kann. Unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt in jedem Menschen zwei unterschiedliche Bestrebungen. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit einerseits und das Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung andererseits. Also Zugehörigkeit und Freiheit und Selbstbestimmung. Wenn ich irgendwo oder bei jemandem dazugehören möchte, muss ich mich anpassen. Und das widerspricht meinem Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Freiheit. Wenn ich ausschließlich selbstbestimmt leben möchte, wird es schwer sein, irgendwo oder zu irgendjemandem dazuzugehören. Und weil diese Bedürfnisse bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sind, kann es zu Konflikten kommen. Erwartungen werden enttäuscht, wenn zwei Menschen mit extrem grundsätzlich ausgeprägten Bedürfnissen aufeinandertreffen. Dann ist gute Kommunikation wichtig, dass die Freundschaft hier gelingen kann. Zum Letzten noch Unterschiede in Männer- und Frauenfreundschaften. Also wenn man so grundsätzlich über was spricht, gibt es natürlich immer auch Ausnahmen. Das Leben ist nun mal bunt und nicht schwarz-weiß. Man bedient ja da immer Stereotype. Ich versuche es aber trotzdem. Frauen müssen nicht zwangsläufig etwas gemeinsam unternehmen. Für sie ist es wichtig, sich auszutauschen und das Gefühl zu haben, verstanden zu werden. Frauen teilen in Freundschaften ihr Herz und das Gespräch ist das wichtigste Element. Eine tiefgehende Männer definieren ihre Freundschaft eher mit gemeinsamen Unternehmungen, gemeinsamen Aktivitäten. Dass dabei ein tiefgründiges Gespräch stattfindet, ist vielleicht eher die Ausnahme. Männer machen ihre Probleme eher für sich aus. Probleme anzusprechen, Rat zu suchen, wird oft gleichzeitig mit Schwäche gleichgesetzt. Eine tiefgehende Männerfreundschaft wäre für viele Männer ein Segen und für manche Ehe eine große Entlastung. Vielleicht ist ja die Zweierschaft auf geistlicher Ebene ein Modell, auf das sich Männer eher einlassen können. Über Zweierschaft, da wird die Anna am nächsten Sonntag predigen. Bei allem, was man richtig oder falsch machen kann, ist eine gute Freundschaft immer ein Geschenk Gottes. Es ist ein Vorrecht, auf Menschen zu treffen, die einem entsprechen, zu denen man gleich einen guten Draht hat, eine Seelenverwandtschaft spürt. Lass uns zum Abschluss noch ein Beispiel für Freundschaft aus der Bibel anschauen. Ich lese aus Markus 2, Vers 1 bis 12 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern erfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder: Steh auf und nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Soweit der Text. Lasst die Szene mal vor eurem inneren Auge lebendig werden. Welche Mühe machen sich diese Freunde, um ihren gelähmten Freund zu helfen? Der Aufruhr, den sie verursacht, der stört sie nicht. Es scheint ihnen egal zu sein, was die Leute denken. Sie scheut keinen Kraftakt und es stört sie auch nicht, wenn ihre Kleidung dabei schmutzig wird. Und sie bringt ihren Freund dorthin, wo sie wirkliche Hilfe glaubt zu bekommen, nämlich zu Jesus. Wie wir in dem Bericht lesen, ist die heilsame Begegnung mit Jesus immer ganzheitlich. Er sieht den ganzen Menschen in seiner geistlichen, körperlichen, seelischen und sozialen Anteile. Das heißt, in unserem Fall der Geschichte, der Mann wird gesund, seine Sünde sind ihm vergeben, Freude brach aus und er kann wieder aktiv am Leben teilnehmen. Viele von uns haben diese Art heilsamer Begegnung mit Jesus erlebt. Lasst uns kurz über 2 Dinge nachdenken. Das wäre die Folie 7. Wer sind die 4 Menschen in deinem Umfeld, die dich tragen würdet, wenn du in einer ähnlich aussichtslosen Situation wärst wie dieser Gelähmte? Wer sind die 4 Menschen in deinem Umfeld, die dich tragen würdet, wenn du in einer ähnlichen Situation wärst wie dieser Gelähmte? Und die nächste Frage: Wie wichtig ist dir deine Beziehung zu Jesus? Ist es dir wirklich wichtig, deine Freunde dorthin einzuladen, wo die wirkliche Hilfe herkommt, also zu Jesus? Wie oft fällt uns zuerst andere Hilfe ein, als zu Jesus zu gehen? Ich fasse zusammen. Warum ist Freundschaft so wichtig? Wir haben mindestens 2 Schwachpunkte im Leben und die heißen Einsamkeit und Unsicherheit. Und gerade in Krisenzeiten suchen wir die Anerkennung und die Rückmeldung von Freunden. Viele Menschen fragen sich: Würde dieser Mensch für mich da sein, wenn ich wirklich krank bin? Wir möchten Beziehungen haben, die gleichzeitig verlässlich und frei gewählt sind, im Gegensatz zur Familie. Die kann natürlich verlässlich sein oder auch nicht, auf jeden Fall ist sie nicht frei gewählt. Eine echte Freundin ist für mich. Sie ist verlässlich, sie ist vertrauenswürdig, sie ist verschwiegen, sie ist eindeutig und sie kritisiert mich liebevoll. Wir können zusammen Spaß haben, schönes Unternehmen und füreinander beten. Weil das ein hoher Maßstab ist, geschieht es leicht, dass wir einander verletzen. Dann ist gegenseitige Vergebung nötig. Vergebung ist Gottes Reparaturprogramm für Beziehungen. Vergebung kann aber auch einseitig geschehen, wenn der andere nicht dazu bereit ist. Es ist wichtig, Freundschaften zu pflegen, wenn es einem gut geht. Dann ist am ehesten jemand da, wenn man Hilfe braucht. Es kann auch sein, dass Freundschaften nicht gelingen, wenn sie ungleich sind, das heißt, Geben und Nehmen sind nicht ausgeglichen, wenn man überhöhte Erwartungen hat oder wenn es unterschiedliche Bedürfnisse von Zugehörigkeit und Freiheit gibt. Bei allem, was man richtig oder falsch machen kann, sind gute, echte Freundschaft auch immer ein Geschenk Gottes. Und zum Abschluss, wenn dich alle Freunde verlassen, Jesus verlässt dich nicht, er ist treu. Amen.
Vielen lieben Dank, Anne-Rose, für deine Ausführungen. Echte Freunde, ich denke, das muss man, da war so viel drin, muss man zuerst mal sacken lassen. Und um das sacken zu lassen, möchten wir also, wie gesagt, die Gelegenheit geben, das auch in der Gesprächsrunde nochmal aufzuarbeiten. Nochmal der Hinweis über Slido, Hashtag CZS 30.05. mit dem heutigen Datum. Ich werde jetzt die Zeit nutzen, ich darf die Geli bitte freundlicherweise am Klavier uns die Zeit ein bisschen zu verkürzen, gerne die Fenster aufmachen, ist eine gute Idee. Und dann nutzen wir die Zeit, auch hier vorne kurz umzubauen und dann die Gesprächsrunde durchzuführen.
Kannst du auf meinen Stuhl legen, Freunde, mit dem Geli.